Die Frau Bauer. Die Frau Bauer hat ein Buch geschrieben. Ich muss sie direkt antatschen, weil ich so froh bin, dass ich sie kennengelernt habe. Es ist noch kein Buchtipp auf Bayern 1. Es wird der nächste Buchtipp. Es sind die Brennnesseltage. Und ich habe mich massiv in dieses Buch verliebt. Mit sehr vielen Ja-Abers. Zum einen, es beginnt 1945. Da fängt für mich schon die Abteilung historischer Roman an. Da bin ich schon gerne mal raus, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich habe die ersten Seiten mir gedacht, na Ulla, in dieses Buch kommst du nicht hinein. Es haut nicht hin, das musst leider. Aber ich habe die eiserne Regel, 50 bis 100 Seiten muss ich schaffen. Ist natürlich schwierig, wenn du ein Buch in der Woche lesen musst. Und dann hat mich dieses Buch derartig in seinen Sog genommen, dass ich das wirklich teilweise bis in die Nacht hinein trotz Frühschicht gelesen habe, weil es einfach eine Geschichte hat, die einen unfassbar ergreift. Es ist, darf ich sowieso vorwegnehmen?
Gerne.
Es ist die Geschichte einer Bergbäuerin im Inntal, die Babette, die ein unfassbares Schicksal hat, in Einsamkeit, in Isolation, die nie wirklich der Liebe begegnet, dieser erfüllenden Liebe, die einen so glücklich macht und die einfach das Leben so schön macht und die selber in sich so ein bisschen gefangen ist. Sie ist gefangen in sich selber und versucht aber rauszukommen, aber es gelingt ihr nur sehr bedingt und sie leidet, glaube ich, auch selber an sich und mit ihrem Umfeld. Und ganz ehrlich, die Sprache von der Frau Bauer ist so, also ich bin teilweise da gestanden und habe feuchte Augen gehabt. Ehrlich war. Also ich kann Ihnen dieses Buch nur ans Herz legen. Einen Buchtipp schreibe ich irgendwann in den nächsten Wochen. Und Frau Bauer, natürlich ist die ganz große Frage, ja, alles ausgedacht, eine erzählte Geschichte oder wie ist denn die Babette ins Bauersche Köpfchen gekommen?
Also wir hatten, ich, meine Familie, also Teile meiner Familie und Freunde, 30 Jahre lang einen Bergbauernhof gepachtet, den wir schon kannten, als wir kleine Kinder waren, weil wir da schon oben waren, über dem Inntal. Und da habe ich viel Kontakt gehabt mit den Bauern rundum. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir im Betterer Hof einen Pachthof gefunden haben. Der war wie aus einem Museumsdorf, als wir eingezogen sind. Wir haben versucht, die Jahre lang das so ursprünglich zu bewahren. Er ist uns wirklich ans Herz gewachsen. Und dadurch 30 Jahre lang oben auf dem Bergbauernhof mit den ganzen Leuten rundum, die man ja aus der Kindheit schon kannte. Das heißt, wir haben Einblick gehabt in die bäuerliche Struktur dort oben. Und das hat verarbeitet werden wollen.
Haben Sie einen Menschen kennengelernt, der so ein bisschen war wie die Babette? Oder ist es einfach so, dass natürlich, wer isoliert lebt in so einer Einsamkeit und gerade die Winter in den Bergen sind ja auch alles außer lustig. Und ist es einfach so dieser Menschenschlag da oben, der ein bisschen auch streng ist, so wie die Umwelt streng ist, ist der Mensch auch streng
und auch eigen. Also die sind teilweise auch sehr skurril, sehr liebenswert auch auf ihre ganz eigene Art. Aber diese Geschichte, die auch auf unserem Hof drauf war, über die man natürlich nur hinter vorgehaltener Hand mal eine Andeutung gemacht hat, diese Geschichte fand ich auch erzählenswert. Es geht da um ein Testament, was verschwindet. Es geht um einen Sohn, der weggegeben wird. Es geht um diese ganze ländliche Struktur. Es geht auch um die Abwehr gegen allzu viel Fremdes. Also ich habe versucht, viele, viele Schichten reinzuverarbeiten.
Ganz ehrlich, ich komme aus Niederbayern. Da gibt es immer nur Fremdenzimmer anstatt Gästezimmer. Also so gesehen kann ich das sehr gut verstehen. Sie haben uns ein Stück mitgebracht, aus dem Sie lesen.
So, hallo. Schön, dass ich so viel Publikum finde und dass ich vor Ihnen lesen darf. Ich rede gar nicht viel lang drum rum. Ich fange direkt an. Wir befinden uns etwa in den 70er Jahren in diesem Hochtal über dem Inn. Es gibt in diesem Hochtal Regeln, von denen nur die Hiergeborenen wissen. Zu Fremden darf man nie zu freundlich sein. Sonst stehen sie und fragen viel zu viel über diese schönen alten Häuser, von wann die sind und wer sie hier erbaut hat. Ob das mit dem Riss in der Fassade leer steht und zu mieten wäre, ob sie mal hineinschauen dürfen, die Stuben mal von innen sehen und schon stehen sie im Flur und recken ihre Köpfe. Das will man nicht. Dann lieber gleich die kalte Schulter zeigen, nur mit Ja und Nein antworten, den Kopf schütteln, sich wegdrehen und gehen. Zu Fremden also nie ein Wort zu viel. Oben stellt Simon sein Mofa ab und geht ins Haus. Hört Babette in der Küche werkeln, öffnet die Türe, zieht den Kopf ein und steigt die Stufen runter. Da steht sie am Tisch vorm Fenster und wendet ihm den Rücken zu. Wie immer in der grauen Joppe mit den tiefen Taschen. Selbst im Sommer ist es hier drin kühl. Den weißen Zopf als einen dünnen Kranz um den Kopf gelegt, steht sie und zerbröselt mit knotigen Fingern mürbe Brennnesselblätter auf der hölzernen Tischplatte. Mischt sie mit Verbene und Pfefferminze, die sie auf Leintüchern im Dachboden getrocknet hat, und füllt die Kräuter in alte Porzellangefäße mit den blau gemalten Aufschriften Zucker, Mehl, Salz und Grieß. Das stimmt schon längst nicht mehr. All das ist in Schraubgläsern verwahrt, sicher vor Ameisen und der Feuchtigkeit im Raum. Sie streicht die restlichen Brösel in die hohle Hand, wirft sie in die Kanne mit dem heißen Wasser und dreht sich um. Bleibst schon zum Essen, gell? Dann richtet sie fürs Abendbrot Butter, Käse, Brot. Simon lässt sich einen Tee eingießen und fragt sich zum ersten Mal, ob sie sich wohl vor dem Alter fürchtet, so ganz allein. Er bläst in die heiße Flüssigkeit und trinkt vorsichtig ab. Sein Groll auf sie hat sich gelegt. Er sieht ja, dass ihre Schultern spitz geworden sind, die Beine dünn, die Schritte in den Hausschlappen schlurfend. Klein und bucklig ist sie inzwischen, wie geschrumpft. Würde er sie in den Arm nehmen, ging sie ihm höchstens bis zur Brust. Aber das tut er nie. Doch ist sie nicht mehr gar so blass und klapprig. Es geht ihr deutlich besser als vor einem Jahr. Sie reicht ihm die Gefäße, damit er sie auf die Kredenz hochstellt, wo schon viele ähnliche hintereinander aufgereiht sind, alle mit getrockneten Kräutern gefüllt, gleich einem Lebenswerk, als würde sie damit fürs Alter vorsorgen können, gegen Wasser in den Beinen und Gicht in den Händen, gegen Haarausfall und Blasenleiden, gegen Nierensteine und Bronchitis. Er findet, es ist Zeit, dass sie sich eine andere Grundlage schafft. Dann müsste er sich nicht mehr kümmern. Also sagt er zu ihr, komm mal mit und steigt die Treppe hoch, sie hinterdrein. Er öffnet die Tür zum größten Zimmer mit der dunklen Balkendecke, den weiß gekalkten Wänden und den vier Fenstern über Eck, mit der hohen Bettstatt und dem bemalten Schrank. Das schönste der vier Zimmer oben, eigentlich, wo jetzt die Spinnweben in den Ecken hängen und die Abendsonne durch die ungeputzten Fenster fällt, wo auf den blau geblümten Federbetten Holzstaub und tote Fliegen liegen. Schad drum, wenn's so verkommt. Sie könnte es vermieten. Beim Feldnerbauern fragen oft zu viele Gäste an. Die könnten bei ihr unterkommen für ein paar Nächte bloß. Gäb gutes Geld, sagt er. Und der Feldner würde sich um alles kümmern. Sie schaut ihn an, entsetzt. Bei ihr? Auf keinen Fall. Was braucht sie dem sein Geld? Sie schiebt das Kinn vor. Dass hier lauter Fremde rumschnüffeln und sie anderen Leuten hinterherputzen müsst, wo doch alles so marode ist, dass sie jeden Tag ein Scheuferl Holzwurmmehl zusammenkehren könnt, da nutzt auch ein Linoleumboden nichts, den er reinlegen will, das bröselt von oben runter. Er soll auch kein Bad einrichten in der Tenne, so etwas braucht sie nicht. Sie hat den Brunnen beim Haus und die Waschschüssel auf dem Küchentisch, das hat ihr immer schon gereicht. Kein Wort mehr will sie davon wissen. Sie braucht hier keine fremden Leute im Haus und damit Schluss. Sie dreht sich um und geht, eilt die Stufen runter, verschwindet wieder in der Küche und knarzt die Türe zu. Er ruft ihr hinterher und aufräumen müsst man schon längst mal. Auch hinterm Haus, Das gleicht inzwischen einem Schrottplatz. Er könnte ihr dabei helfen. Er meint es doch nur gut. Will, dass sie auch mal Geld hat für ein neues Gewand oder neue Schuhe, um die Zähne zu richten, um das Haus zu sanieren. Sie hat ja recht, es bröselt vor sich hin, nur aufkehren alleine reicht auch nicht. Aber nein, Hilfe will sie nicht und braucht sie nicht. Ihr gelangt die Bauernrente und die Pacht für ihre Wiesen, hat ihr Gemüse im Garten, die Hühner im Stall, das Obst an den Bäumen, genug Holz für den Winter. Und einmal in der Woche liefert sie Eier für den Lastenaufzug zur Sennerei hinunter zum Verkaufen. Von dort bekommt sie Butter, Brot und Käse. Das reicht ihr leicht zum Leben. Sie will nichts Neues mehr auf ihre alten Tage und unerträglich wäre es ihr, wenn jemand eine Türe öffnen und in die Kammer eines jungen Mannes sehen würde, dumm fragen würde, wer da oben wohnt oder gewohnt hat. Aber das sagt sie nicht. Als Simon die Stiege runterkommt, klopft es am Flurfenster. Es folgt ein helles Hallo. Da steht eine in der Tür mit Ponyfransen, Jeans und Bergschuhen. Sie will nicht stören, sagt sie, hätte nur mal eine Frage. Also geht er mit ihr nach draußen, folgt ihr ums Haus herum. Unter der Auffahrt zur Tenne liegt ein Haufen altes Zeug. Ein Teil von einem Pflug, ein paar Sensenblätter, eine Ecke, zwei Mistgabeln mit verbogenen Zinken. Rostiger Schrott, zerbrochen und verbeult. Das könnte sie gebrauchen, sie macht was draus. Als sie Geld anbietet, winkt Simon ab. Das Graffel sollte eh schon längst mal weg. Je eher, desto besser. Sie holt es noch heute, abgemacht, besiegelt es mit Handschlag wie ein Mann und zieht ihn dabei forschend an unter den Ponyfransen. So kommt Luisa, eine junge Künstlerin, die auf dem Berg oben wohnt, mit auf den Bauernhof, erstmal als Freundin von Babette, die ja älter ist, eine Bäuerin, die älter ist. Sicher hat Babette bemerkt, wie ich den Metallschrott hinterm Hof holen kam und mir Simon dabei half, alles aufzuladen. Er hat mir sogar Arbeitshandschuhe gegeben, die ich irgendwann mal wiederbringen sollte. Bei Gelegenheit, sagt er, aber es pressiert nicht. Dank dir, meinte ich und streckte ihm die Hand entgegen. Ich bin übrigens die Luisa. Sein Händedruck war trocken und kräftig und ich der Simon. Ein paar Tage später bin ich wieder zum Betterer-Hof vorbeigekommen, hab die alte Bäuerin beim Sensen ihrer Brennnesseln gesehen, unterhalb vom Haus am Hang. Als ich ihr die Handschuhe bringen wollte und sie mit erhobenem Arm zeigte, hat sie abgewunken und auf die Bank gewiesen. Dort habe ich sie dann abgelegt. Von Simon habe ich lang nichts mehr gesehen.
Eva M. Bauer, die Brennnesseltage. Also ich habe lang gebraucht, bis ich die Babette mochte. Ehrlich, das ist eine knorrige Persönlichkeit. Aber wenn Sie das Buch lesen, werden Sie die Babette sehr lieben. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Ja, vorwärts, rückwärts. Sie brauchen mich
nicht.
Auf die Seite.